Christsein ein neuer Lebensstil. Wie sieht das aus? Wie kann unser Lebensstil christusgemäß sein? Über diese Frage möchte ich heute mit euch nachdenken. In der Bergpredigt in Matthäus 5 hat Jesus einiges dazu zu sagen. Und die meisten von euch kennen diesen Text auch nach der Luther-Übersetzung. Ich lese es heute nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Ab Vers 3, Matthäus 5. Wie glücklich sind die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind, denn sie gehören dem Himmelreich. Wie glücklich sind die, die Leid über Sünde tragen, denn Gott wird sie trösten. Wie glücklich sind die, die sich nicht selbst durchsetzen, sie werden das Land besitzen. Wie glücklich sind die, die Gerechtigkeit, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, Gott macht sie satt. Wie glücklich sind die Barmherzigen, ihnen wird Gott seine Zuwendung schenken. Wie glücklich sind die, die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen. Wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht, sie werden Gottes Kinder genannt. Wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun, denn sie gehören dem Himmelreich an. Dieses Wort ist auf der einen Seite ein unwahrscheinlich starker Zuspruch. Es ist ein Wort, was uns zuspricht, dass Gott es ermöglicht in unserem Leben, dass wir anders leben können, dass er eine Transformation in unserem Leben schenken möchte, die es uns ermöglicht, einen christusgemäßen Lebensstil zu leben. Dieser Zuspruch ist für den da, der sich eingelassen hat in die Nachfolge Jesu Christi. Und er ist wie ein Schlüssel für unser Leben, wenn wir genau einmal diese Passagen uns anschauen. Zugleich ist es ein Wort der Jüngerschaft, ein Wort an die Jünger, also an Menschen, die ganz bewusst die Berufung der Nachfolge angenommen haben. Ihr habt recht gehört, eine Berufung, kein Ich bin mal Christ, sondern da geht es um einen Sinn und ein erfülltes Leben. Eine Jüngerschaft, die nicht nur in den Kirchenmauern bleibt, sondern die mitten in die Welt hineinwandern will, die das Ziel der Welt hat. Und zugleich ist es ein Appell an uns als Jünger, darauf zu achten, wie wir leben sollen und wie wir leben können. Und es ist eine Anfrage an jeden von uns, der im Glauben steht. Weil wir viele Dinge entdecken, die uns noch nicht gelingen, wo wir merken, da ist noch Luft nach oben. Zugleich sind auch diese Worte ein Ruf zur Umkehr, dass wir wirklich uns ganz neu besinnen. Was ist denn richtig? Was ist denn gut? Woran kann denn die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind? Es geht also nicht in diesem Text um eine Vertröstung auf das Jenseits, auf irgendetwas Späteres, sondern es ist ein Text, der in diese Zeit, in unsere Zeit auch hineinsprechen möchte und auch in dein Leben. Der erste Spruch, wenn wir den betrachten, dann merken wir, dass dort immer ein Wenn-Dann so ein Rhythmus da ist. Aber wir können das auch anders übersetzen. Wir können auch sagen, weil du das bist, wirst du das haben. Also man kann das auch noch ganz anders übersetzen, als wir es kennen. Für mich klingt immer noch der Luther-Text im Ohr, der ist uns den meisten von uns Älteren ja auch noch vertraut. Weil ihr das Reich Gottes in euch habt, deswegen seid ihr fähig, arm im Geistlichen zu sein. Nein, ihr müsst nicht etwas darstellen wollen, meint das. Weil ihr Söhne Gottes seid, deshalb darf man euch beglückwünschen und ihr werdet Friedensstifter sein. Also der Text macht uns deutlich, die Ursache ist, dass wir zu Gott gehören und deshalb verändert sich in unserem Leben ganz Entscheidendes. Die Bergpredigt und auch die Seligpreisung hier kann man eigentlich nur vom Missionsbefehl her verstehen. Nämlich, dass die Proklamation der Herrschaft Christi in dieser Welt durch seine Nachfolger deutlich gemacht wird. Dass wir gerufen sind, in die Welt hineinzuwirken. Wir sind hineingenommen in ein Kindschaftsverhältnis mit dem Vater, weil er diese Welt verändern will. Weil er sie aus den Klauen des Gegners Gottesreichs reißen möchte. Wir sind wiedergeboren, um diese lebendige Hoffnung in unserer Zeit zu leben. Und deshalb beglückwünscht uns Jesus hier. Diese neue Existenz, in der wir leben, wird an diesen neuen Worten der Seligpreisung deutlich gemacht. Einmal ist der leiblich äußere Bereich gemeint, in den ersten beiden. In den weiteren vier Bereichen ist der innere, der seelische Bereich stärker gemeint. Und den letzten drei Seligpreisungen geht es um das, was nach außen wirkt, wie wir in unserem Verhältnis nach außen uns verhalten. Nun, was haben wir hier für Eckwerte für unser Leben? Was sagt uns Jesus? Was meint das konkret? Was ist da möglich? Glückselig die Armen im Geist. Das heißt nicht, wir sollen dumm bleiben oder wir sollen wenig wissen. Das ist nicht gemeint, sondern wir können so leben, als hätten wir und haben nicht. Oder wie Paulus es beschreibt, er sagt, ich kann beide sein, ich kann reich und ich kann arm sein. Also eine Haltung, die uns innerlich unabhängig macht, die uns gerade in einer Zeit, wo der Materialismus oberstes Programm ist, und spätestens wenn du die Werbung dir anschaust oder anhörst, wird dir deutlich, da geht es immer wieder, was hast du? Wenn du was hast, dann bist du was. Aber das ist nicht die Grundmotivation des Reiches Gottes, sondern dort geht es um etwas anderes. Dort geht es darum, dass wir ganz bewusst auch verzichten können. Nebenbei bemerkt, stiehlt ja unser Reichtum den Armen das Leben. Wir leben häufig auf Kosten anderer. Wir nehmen den Armen das letzte Hemd. Uns ist es gar nicht so bewusst. Jeder, der jetzt den Fleischskandal da sich anschaut, kriegt das ganz klar mit. Da wird ausgebeutet auf Kosten anderer. Und unser Umgang mit den materiellen Dingen macht die Schöpfung kaputt. Auch das wissen wir. Da muss man nicht unbedingt ökologisch immer vorneweg sein. Aber es ist klar, dass die Christen durch das, was sie auch an Verzicht leben konnten, deutlich machen, wer sie sind. Als Christ kann ich bescheidener leben. Ich kann es. Ich kann mich ausrichten auf die eigentlichen Werte, die mein Leben ausmachen. Die menschlichen, die geistlichen, die bleibenden. Ich brauche nicht jeden Modetrend mitmachen. Ich muss nicht den letzten Schrei nachverfolgen. Die Frage ist, hat das, wie du mit deinem Geld umgehst, auch damit etwas zu tun? Bist du in den Transaktionen deines materiellen Lebens, bist du da so sauber? Arm sein, das kann auch mal nicht haben sein. Unsicherheit kann auch eine gesellschaftliche Benachteiligung sein oder auch man ist religiös deklassiert. Jesus holt seine Jünger aus dem verträumten Tanz um das goldene Kalb heraus und setzt sie in etwas ganz Neues hinein, in nämlich eine Beziehung zu sich und die Werte des Reiches Gottes. Ein zweiter Aspekt ist, dass die ursprüngliche Freude der Kinder Gottes wieder in unser Leben hineinkommt. Als Kind Gottes bist du nicht von Zweifeln und von Nöten nur aufgefressen, sondern du weißt und vertraust, Gott ist bei dir. Er wird dich führen. Das zweite ist, glücklich sind die, die Leid tragen. Die Übersetzung, die ich vorhin gelesen habe, spricht davon, die Leid über ihre Sünde tragen. Das ist ein Aspekt. Über die eigene Begrenztheit muss man irgendwann auch drüber wegkommen. Hier ist nicht gemeint, dass wir uns schlecht fühlen. Hier ist nicht gemeint, dass wir uns immer negativ anschauen, sondern es ist ein Wort gegen die Ich-Sucht. Denn irgendwann trifft jeden von uns Leid. Wir gehören in diese gefallene Schöpfung hinein. Und sie ist ins Durcheinander gekommen und die Folge ist Krankheit, Katastrophen und Leid. Der gefallene Mensch verschafft dem anderen Menschen ebenfalls Leid. Wir sehen das überall. Und es wäre eine Illusion, auch unbiblisch, wenn wir uns in einer Sicherheit wiegen, als würde schon das Reich Gottes vollendet hier auf dieser Welt sein. Wir haben es immer nur zeichenhaft unter uns. Meine Haltung, mein Glaube entscheidet darüber, ob mir Leid schadet oder ob es mich stärkt. Heute in der Forschung nennt man das Resilienz. Also etwas, wo ich stark daran werde, wo ich widerstandsfähig werde, wo mein Glaube wächst, wo ich wirklich sagen kann, Herr, du bist das, die Nummer eins. Man kann Leid ausweichen, kann es verdrängen mit der Frage, warum ich? Oder ich kann beim Tragen des Leidens stark werden, Geduld lernen und wie Römer 5, Vers 5 sagen, sagt, ich bewahre die Hoffnung. Wir wissen, für die Entwicklung eines Kindes ist es gut, dass es an Schwierigkeiten wächst. Wenn wir ihm Wünsche entsagen und durchaus manche Entbehrung zulassen und nicht alle Wünsche erfüllen, entnimmt es eine gute Entwicklung. Aus satten Gesellschaften, sagt die Wissenschaft, wachsen nicht die stärksten Persönlichkeiten. Und wie schnell nimmt mancher Schmerzmittel? Und vielleicht ist auch heute jemand da, der so viel nimmt, dass er schon gar nicht mehr aufhören kann, es zu nehmen und davon abhängig geworden ist. Leid tragen hat auch mit Verlusterfahrung zu tun. Mit Erfahrung, dass ich Dinge loslassen muss. Die Eltern, das Kind, die Kinder, die Eltern. Oder wenn jemand wirklich dann weggeht und stirbt. Das ist nicht ganz einfach. Aber daran können wir lernen, uns stärker an Gott festzuklammern, der uns durchträgt und zugleich eine Hoffnung für die Ewigkeit gibt. Elias Schrenk, der große Evangelist des letzten Jahrhunderts, sagte, lieber mit meinem Gott durch Dornen gehen, seine Bewahrung erfahren und errettet werden, als allein auf Blumenpfaden wandeln und verloren gehen. Oder Martin Luther sagt, unser Leben muss gerade so mit einem Stückchen Kreuz angerichtet und geheiligt werden, wie das Fleisch mit Salz gewürzt werden muss, damit nicht Würmer hineinkommen. Der war ganz schön deftig damals. Leid ist also auch ein Mittel, das uns helfen kann, in der Heiligung, in der Persönlichkeitsentwicklung weiterzukommen. Ich denke, das ist wichtig und da ist also auch dieser Aspekt nötig. Es geht weiter. Dann kommen wir zum dritten. Ich muss mal mein Konzept kurz umblättern. Glückselig sind die Sanftmütigen. Was meint sanftmütig? Sind das die Doofen, die immer nur nett sind, die keinen Mut haben und deswegen sanft sind? Nein, sondern das Wort kann man auch anders übersetzen. Es sind die Milden. Es ist ein Gefühlswort, das den Gegensatz aufzeigt, der in unserer Gesellschaft ja herrscht, wo das Wolfsgesetz scheinbar zu herrschen droht, wo die Starken immer gewinnen. Und hier wird aber deutlich gemacht, nein, nicht die, die immer am stärksten sind, werden gewinnen, sondern der Stärkere siegt nicht, sondern der Sanftmütige. Das ist das Prinzip des Reiches Gottes. Ich kann schwach sein und bin dennoch stark. Ich kann einstecken und dennoch der Sieger bleiben. Demütig, gewaltlos. Ich glaube, wir als Baptistengemeinde haben ein sehr gutes Vorbild in Dr. Martin Luther King an dieser Stelle. Ich muss nicht um meinen eigenen Platz kämpfen. Ich kann einmal zurückstecken, auch mit meinem eigenen Willen. Ich erlebe, dass Menschen manchmal wie Tiere sich benehmen. Und das beginnt schon im Kindergarten. Da wird die Rangstruktur im Hühnerhof abgehackt und erkämpft. Wir als Christen sind davon befreit. Das vierte an der Glückseligkeit ist die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Diese Worte, die hier stehen, die meinen ein triebhaftes Verlangen. Also das ist so etwas, was wir aus der Trieblehre kennen. Es ist eigentlich die Sehnsucht, diese tiefe Sehnsucht in uns, dass Gottes Gerechtigkeit sich durchsetzt. Dass wir es einfach nicht ertragen können, wenn Ungerechtigkeit in unserer Umgebung sich breit machen möchte. Wir möchten, dass die Bundesordnung Gottes wieder intakt kommt, dass der Mensch wieder ins Bündnis mit Gott kommt und dass alles, was daraus folgt, die Wiederherstellung in den Familien, die Wiederherstellung der Gesellschaft, dass das zum Zuge kommt. Es ist der Missionsgeist, der uns da hineintreibt. Wir treten ein gegen Ungerechtigkeit in dieser Welt, gegen das Töten des ungeborenen Lebens, gegen die Machtmöglichkeiten auch der Herrschenden, die begrenzt werden müssen. Unrecht wird als Sünde erkannt, benannt und auch verändert. Und da sind wir beim fünften. Glückselig sind die Barmherzigen. Dieses Wort ist die Mitte der Seligpreisungen. Auch das ist das Zentrum eines neuen Lebensstils. Kann ich gnädig sein, weil ich Gnade erlebt habe? Kann ich barmherzig sein? Kann ich Liebe üben? Ist mein Denken und Handeln von anderen her bestimmt? Von sehen, was der andere tut oder muss ich immer wieder Recht haben und mich durchsetzen? Glückselig sechstens die reines Herzens sind. Das ist keine mönchische Identität und ein Ideal, sondern hier wird das Herz als das Zentrum der Person genannt. Wir haben gute, heilende, aufbauende und klärende Gedanken. Wir sind ohne Vorverstellung, wir sind aufrichtig, transparent, ungeteilt Gott zugewendet, in schlichter Geradheit. Das steckt alles in diesem Wort drin. Es ist ein Lebensstil, der nach außen hin deutlich macht, dass wir zu Jesus gehören. Eine Reinlichkeit, ja, eine existenzielle Klarheit, die unser Leben prägt. Reines Herzens. Unsere Motive sind echt. Und die anderen erleben das auch. Das siebte ist, das sind die, die den Frieden stiften wollen. Ich hasse Streit. Und ich mag auch nicht, wenn sich zwei streiten. Und ich gehe auch gar nicht gern dazwischen rein, weil ich merke, meistens gehe ich da verletzt auch mit raus, weil das alles sehr unangenehm ist. Aber es gehört zu unserer Aufgabe. Es geht nicht nur darum, dass wir alle den Frieden und die heile Welt und das Glück wollen, sondern dass wir da hineingehen und es tun, dass wir dafür etwas tun, dass Menschen sich versöhnen, dass in den Familien zwischen Mann und Frau, zwischen Stadt und Stadt, zwischen Regierung und Regierung Versöhnung geschieht. Glückselig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Ja, wir schwimmen manchmal gegen den Strom. Ja, wir sind manchmal unangenehm als Christen. Ja, wenn wir sagen, ich lüge nicht am Telefon. Ja, ich mache da nicht mit. Das kann ich nicht. Das ist für manchen anderen eine Art des Spielverderbens. Aber es ist das, was Gott von uns verlangt, weil wir einen Missionsauftrag haben und diesen auch umsetzen wollen. Wir werden nicht angepasst leben, auch wenn wir Verfolgung ertragen. Und ich weiß, was das bedeutet. Ich habe 5 Jahre als Jugendpastor ja in der DDR gelebt und eine wachsende Jugendgruppe gehabt. Und da gab es immer wieder Schwierigkeiten mit dem Staat. Das ist auch klar, wenn vom Parteisekretär die Tochter sich bekehrt und sich taufen lässt und er sie rausschmeißt. Das sind Momente, wo man nicht weiß, wie wird das weitergehen. Aber da stehen wir für die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, nicht die aus der Leistung. Und dann sagt er hier, um Jesu Willen können wir auch geschmäht werden. Die Verfolgung, die Ablehnung kann uns treffen. Ja, manchmal auch kommt sie im religiösen Gewand. Und das habe ich auch in Gemeinden erlebt, dass Menschen manchmal so religiös sein können, dass sie gar nicht begreifen, dass das gar nicht mehr der Christuslebensstil ist, sondern nur noch eine religiöse Masche. Da tut man bestimmte Rituale ganz wichtig halten, aber im Herzen hat schon etwas anderes, die Rechthaberei oder auch der Eigensinn Platz genommen. Jesus sitzt nicht mehr auf dem Thron. Nein, wir dürfen uns freuen, weil wir zu Christus gehören. Wir dürfen dankbar sein, weil das neue Leben in uns ist. So wie die Christusexistenz in unserem Lebensstil sich zeigen will, so will sie nach außen wandern zu den Menschen. Das bedeutet, du wirst eine Veränderung erfahren in dem Maße, wie du Christus an dich ranlässt. Die Praxis des Glaubens wird es zeigen. Die Praxis deines Lebens wird es zeigen. Das Starke an diesen ganzen Worten ist, die Jesus sagt, dass am Ende steht, ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Ihr werdet Himmelsbürger sein. Ihr werdet Segen erfahren. Immer wieder sagt Jesus mit klaren Worten, dass wenn wir in diesen neuen Lebensstil hineinkommen, wird es nicht leicht, aber es wird segensvoll. Es wird nicht alles gelingen, aber wir werden durchkommen und ganz viel Leben und Leben in Überfluss haben, so wie es Jesus an anderer Stelle sagt. Die Frage ist, wie kannst du das umsetzen in deinem Alltag? Dazu die Fragen dann zum Gespräch. Amen.